Einen wunderschönen guten Morgen, auch von meiner Seite aus. Bei dem, was der Christoph gerade gesagt hat, habe ich noch innerlich so ein bisschen weitergedacht. Es ist ja oft so, dass wir denken, warum soll ich da jetzt eigentlich das nochmal sagen, was ich vorher schon gesagt habe? Gott hat es doch verstanden. So, warum ist es nötig, dass ich das jetzt nochmal wiederhole, was ich mir eigentlich wünsche? Fragezeichen, geht es um das Wiederholen oder geht es um was anderes? Und ich glaube, das, worum es oft, nicht immer, aber oft im Gebet geht, ist, dass wir im Gebet einen Vertrag mit Gott schließen. Er reicht seine Hand vom Himmel herunter und sagt, das will ich für dich, für diese Situation oder für Hinz und Kunz tun und ich reiche dir meine Hand dafür. Ich gebe dir mein Versprechen, dass ich das tun will. Und was Gott sich wünscht, ist, dass wir von der Erde her einschlagen und sagen, ja, ich glaube, dass du das tun willst. Diese kleine Zeichenhandlung drückt sich aus in dem Gebet des Vater Unser. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Und der Grund, warum es manchmal darum geht, im Gebet zu bleiben und ausharren zu bleiben, ist, dass wir einfach ausharren sollen. Ja, es geht nicht darum, Dinge und Worte zu wiederholen, sondern in diesem Glauben zu bleiben, Gott, du willst es tun. Und in unserem Ausharren, in unserer Beständigkeit, in unserem Vertrauen darauf, dass Gott sich zu dem stellt, was er gesagt hat, widerstehen wir dem, was ansonsten in der Welt so los ist. Die ganzen Kräfte, die unterwegs sind, der Lauf der Dinge, der irgendwie anders verlaufen würde, wenn sich nicht Gott dagegen stellen würde, mit uns zusammen. Und Gott hat es sich zum Plan gemacht, uns damit einzubeziehen, dass wir uns eins machen mit Gott, ihm die Hand reichen, weil er uns seine Hand reicht, und dann feststehen und sozusagen einen Kanal bilden vom Himmel auf die Erde, damit sein Segen durch unser Gebet, durch unser Ausharren, nicht nur durch unsere Worte, sondern durch unser Ausharren fließen kann. Dadurch, dass wir zu Gott stehen, dass wir auf seiner Seite sind und sagen, ja, ich bin auf deiner Seite, weil ich weiß, du bist auf unserer Seite. Du willst für uns sein, du willst etwas tun, was unser Leben verändert. Und da gibt es Gebete, die dauern eine Minute. Und da gibt es Gebetsprozesse, die dauern manchmal Jahre. Ja. Da gibt es auch Bereiche, wo es, glaube ich, gut ist, wenn wir uns richtig Zeit absondern, um da mit Gott zusammenzustehen. Ja. Und seine Hand festzuhalten, damit das passieren kann, was er vorhat. Das ist ein Geheimnis, das ist nicht logisch. Ja. Unsere Logik funktioniert anders. Ich werfe einen Groschen in den Automaten, kriege meine Cola unten raus. Aber Gebet funktioniert anders. Weil sich Gebet an einen Gott richtet, der unabhängig ist von unserer Zeit. Der ist ewig. Der spielt einfach in einer ganz anderen Liga. Aber er will in unsere Welt hineinwirken. Er will in dein Leben, in mein Leben hineinwirken. Und Dinge tun, die wir nicht tun könnten. Und das, was dazu notwendig ist, sind nicht unsere logischen Dinge, wo wir meinen, das müsste jetzt reichen, sondern das ist, dass wir uns eins machen mit ihm und eins bleiben. Es gibt eine Sache im Johannesevangelium, die Jesus da immer wieder sagt, nämlich, dass wir bleiben in ihm. Wer in mir bleibt, wird viel Frucht bringen. Und dieses in mir bleiben ist nicht damit getan, dass ich hier oder da mal jetzt was sage oder tue, sondern dass ich in Gemeinschaft bleibe, ihm weiter zuhöre und weiter zu ihm stehe, wozu er steht. Und das ist eine ganz andere Ebene. Da geht es darum, in Beziehung zu bleiben. Und in dem Sinne will ich mich jetzt unserem Thema nähern, worum es eigentlich geht. Aber die Gedanken kamen noch gerade, wollte ich mal so loswerden. Und da geht es um den Thema Umgang mit unserem Körper und mit unserer Sexualität. Wir haben das mal so zusammengepackt. Und ich habe erst gedacht, naja, breites Thema, da kann man eine Menge zu sagen, ganze Bücherbände drüber schreiben. Und ich habe mir vorgenommen, mich auf einen Punkt zu konzentrieren, weil ich mich nur auf diesen einen Punkt eigentlich konzentriere, fallen ganz viele Fragen und Antworten zu bestimmten anderen Sachen, die wir im Kopf und wo auch immer haben, die fallen links und rechts runter. Aber dieser eine Punkt kann helfen, dass du da weiterkommst. Und ich glaube, und deswegen habe ich den Mut, mich nur auf diesen einen Punkt letzten Endes zu konzentrieren. Ich glaube, dass dieser eine Punkt wirklich für uns alle wesentlich ist, und zwar grundsätzlich für unsere Nachfolge, nicht nur im Hinblick auf Körperlichkeit und Sexualität, sondern grundsätzlich. Ja. Insofern will ich nicht alles vorkauen jetzt in dem, was ich weitergebe, sondern ich will mich auf ein paar wesentliche Schritte beschränken, eigentlich nur auf einen Schritt. Und ich muss dabei betonen, weil wir ja hier eine Gemeinde sind, wo auch unterschiedliche nationale und ethnische Hintergründe vorhanden sind. Ich werde in dem, was ich sage, eine Situation beschreiben, die sich auf die westliche Welt bezieht. Die bezieht sich in manchen Punkten überhaupt nicht, zum Beispiel auf die Türkei oder andere islamisch geprägte Länder. Ja? Da müsste ich eine andere Beschreibung wählen, aber dadurch, dass wir jetzt hier in Deutschland wohnen, versuche ich mal ein paar kurze, kompakte Beschreibungen zu unserer Situation zu geben. Ja? Genau, das mal nur als Hintergrund. Okay. Und jetzt wollt ihr vielleicht schon wissen, worauf ich mich eigentlich einschießen will. Das ist, der wichtigste Schritt in der Nachfolge ist die Bereitschaft, loszulassen und sich lieben zu lassen. Das ist der wichtigste Schritt in der Nachfolge. Es gibt noch ein paar andere wichtige Schritte. Ja. Aber zu den wichtigsten Schritten in der Nachfolge gehört die Bereitschaft, loszulassen und sich lieben zu lassen. Und das auch in unserem Umgang mit unserem Körper und mit dem Thema Sexualität. Und beide Themen sind so breit, dass ich da jetzt nicht 30 Minuten drauf verwenden kann, auf alle wesentlichen Fragen eine Antwort zu geben. Und manche kann man auch an anderer Stelle nachhören, nachlesen, nachfragen. Okay, wir lesen mal eine Bibelstelle aus dem 1. Korintherbrief, Kapitel 6, ab Vers 9. Ich will diesen Abschnitt gar nicht komplett auslegen, aber ich möchte ihn trotzdem ganz lesen. 1. Korinther 6, ab Vers 9. Wisst ihr denn nicht, dass Ungerechte des Reich Gottes nicht erben werden? Irrt euch nicht, weder Unzüchtige noch Götzendiener, weder Ehebrecher noch Weichlinge noch Knabenschänder, weder Diebe noch Habsüchtige noch Trunkenbolde noch Lästerer noch Räuber werden das Reich Gottes erben. Die Stelle ist schon so herausfordernd, dass sie eine eigene Predigt wert wäre, aber ich lasse es jetzt einfach mal so im Raum stehen. Und solche sind etliche von euch gewesen, aber ihr seid abgewaschen, ihr seid geheiligt, ihr seid gerechtfertigt worden in dem Namen des Herrn Jesus und in dem Geist unseres Gottes. Alles ist mir erlaubt, aber nicht alles ist nützlich. Alles ist mir erlaubt, aber ich will mich von nichts beherrschen lassen. Die Speisen sind für den Bauch und der Bauch für die Speisen. Gott aber wird diesen und jene wegtun. Der Leib aber ist nicht für die Unzucht, sondern für den Herrn und der Herr für den Leib. Gott aber hat den Herrn auferweckt und er wird auch uns aufwecken durch seine Kraft. Wisst ihr nicht, dass eure Leiber Glieder des Christus sind? Soll ich nun die Glieder des Christus nehmen und Hurenglieder daraus machen? Das sei ferne. Oder wisst ihr nicht, dass wer einer Hure anhängt, ein Leib mit ihr ist? Denn es werden, heißt es, die zwei ein Fleisch sein. Wer aber dem Herrn anhängt, ist ein Geist mit ihm. Flieht die Unzucht. Jede Sünde, die ein Mensch sonst begeht, ist außerhalb des Leibes. Wer aber Unzucht verübt, sündigt an seinem eigenen Leib. Oder wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des in euch wohnenden Heiligen Geistes ist, den ihr von Gott empfangen habt und dass ihr nicht euch selbst gehört? Denn ihr seid teuer erkauft. Darum verherrlicht Gott in eurem Leib und in eurem Geist, die Gott gehören. Sexualität, das sehen wir hier, war schon immer ein prickelndes Thema. Was man dem Paulus an der Stelle nicht nachsagen kann, und das passiert aber leider immer wieder, ist, dass der irgendwie frigide war und ein Problem mit Sexualität hatte. Das muss, wenn man die Bibel sehr aufmerksam und im Zusammenhang liest, da muss man sagen, dass das in der kompletten Bibel so nicht stimmt. Ja, wenn man bestimmte Passagen in der Bibel liest, auch das Hohelied der Liebe, hier Hohelied Salomos, und auch andere Aussagen von Paulus, dann kann man mit Fug und Recht sagen, der Paulus war eigentlich in seiner Zeit schon sehr reformatorisch unterwegs. Auch dafür, dass er nicht verheiratet war. Ja. Okay, aber was war der Grund für diese Textstelle? Es war so, und das kann man aus dem Gesamttext herauslesen, Korintherbrief ist ja sehr praktisch. Paulus antwortet immer auf Sachen in diesem Brief, die irgendwie durch einen Brief oder andere Kommunikation an ihn herangetragen worden ist. Ja? In unserer Zeit ausgedrückt, da wird immer wieder eine WhatsApp geschrieben und wir gucken in diesem Korintherbrief in Paulus' Handy hinein, ja? Und sehen, was er so per WhatsApp dann an die Gemeinde schreibt in Korinth. Wir sehen nicht den Text, leider, den die Korinther Gemeinde geschrieben hat, aber anhand der Antworten können wir wissen, worum es da ging. Und der Grund für diese Textstelle war, dass einige in der Gemeinde argumentierten, sie hätten das Recht, zu Prostituierten zu gehen. Das mag manchen von uns vielleicht etwas strange vorkommen, aber in Korinth war es so, dass diese Stadt ein Schmelztiegel von allem Möglichen war. Ja? Ein Schmelztiegel an Weltanschauungen, an religiösen Vorstellungen, Geld und Macht und sexueller Freizügigkeit. Und ein amerikanischer Theologe, also ich habe da in einem Kommentar mal nachgelesen, auch zu dieser Textstelle, und ein Theologe hat das mal verglichen mit dem Los Angeles, New York oder Las Vegas von heute. Wir könnten aber auch jede andere Metropole nehmen. Ja? So muss man sich das irgendwie vorstellen, wie Korinth da unterwegs war. Und von daher ist es ja kein Wunder, dass die Gemeinde auch irgendwie das widerspiegelt, was in der Gesellschaft abläuft. Ja? So, und deswegen hat der Paulus da was zu geschrieben und versucht, diese Argumente in die richtige Richtung zu bringen. Und deswegen habe ich auch gerade hier so ein kleines angedeutetes Rollenspiel gemacht. Denn wenn man diesen Text liest, liest man, alles ist mir erlaubt. Ja, aber alles ist nützlich. Alles ist mir erlaubt. Ja, aber ich will mich vor nichts beherrschen lassen. Ja, das ist so, als wenn Paulus mit sich selber redet. Fakt ist aber, dass da sozusagen zwei Zitate aus der Korinther Gemeinde genommen wurden, die dann von dem Paulus erwidert wurden. Und manche Leute in der Korinther Gemeinde sagten, alles ist mir erlaubt. So, das betrifft doch nur meinen Körper, das hat doch nichts mit meinem Geist zu tun. Und Paulus sagt, ja, aber nicht alles ist nützlich. Ja. Das ist der Hintergrund von dieser Textstelle und warum ich das gerade so komisch dargestellt habe. So, und diese Gemeinde spiegelt die Situation in Korinth wider. Und das sieht man an dem Problem im kompletten Brief. Ja, der komplette Brief, ich finde ihn herrlich, aber er spiegelt all das wider, was in so einer Metropole wie Korinth einfach abging. Was antwortet Paulus darauf? Ich will mal zwei Gedanken nur betonen. Vers 11, da sagt er, okay, es gibt diese und jene Wege oder diese und jene Sünden und die sind letzten Endes nicht dazu dienlich, wirklich ein Leben im Reich Gottes zu führen. Ja? Stattdessen, Vers 11, und das ist Paulus, und solche sind etliche von euch gewesen, aber ihr seid abgewaschen, ihr seid geheiligt, ihr seid gerechtfertigt worden in dem Namen des Herrn Jesus und in dem Geist unseres Gottes. Das schreibt er an die ganze Gemeinde, wohlwissend, dass nicht die ganze Gemeinde genau in diesem Zustand lebt und das komplett 100% umgesetzt hat. Ja? Wenn wir es gab angefangen im Kapitel 3, es gab Eifersucht, Parteiungen und Streitereien, es gab unterschiedliche Formen von Unzucht, etc. Geistlichen Hochmut, Kapitel 12, ja, und andere Sachen. Es gab nichts, was es eigentlich nicht auch heute gibt. Und an der Stelle erinnert er die Gemeinde daran, hey, ihr seid abgewaschen, ihr seid geheiligt. Ja, macht euch das bewusst. Und auf der anderen Seite betont er auch oder ermutigt, fordert die Gemeinde heraus, eine klare Stellung zur Sexualität und auch zum Umgang mit Körper und Sexualität einzunehmen. Da wiederhole ich nochmal Vers 18 bis 20, wenn ich denn die Brille auf der Nase habe. Und da steht, flieht die Unzucht, jede Sünde, die ein Mensch sonst begeht, ist außerhalb des Leibes. Wer aber Unzucht verübt, sündigt an seinem eigenen Leib. Oder wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des in euch wohnenden Heiligen Geistes ist? Und das ist der Grund, warum er so argumentiert. Der Leib ist ein Tempel des Heiligen Geistes, den ihr von Gott empfangen habt und das ihr nicht euch selbst gehört. Denn ihr seid teuer erkauft, darum verherrlicht Gott in eurem Leib und in eurem Geist, die Gott gehören. Er betont beides, verherrlicht Gott in eurem Leib und in eurem Geist. Warum? Weil damals in Korinth so eine Philosophie herrschte, die Körper und Geist getrennt hat, wo so ein bisschen hinterstand, der Körper ist nicht so wichtig, vielleicht sogar böse, aber der Geist, der wird errettet. Ja, da stand eine ganz bestimmte Philosophie hinter. Und auch dagegen schreibt Paulus, damit da nicht die falschen Schlussfolgerungen rausgezogen werden. Gut. Sein Gedanke geht also dahin, lasst euer gesamtes Leben vom Heiligen Geist erfüllen und lebt in dem Bewusstsein, dass ihr ein Gefäß des Heiligen Geistes seid. In allem. Das heißt auch, dass der Heilige Geist alles erfüllen will. Das ist selbst für die meisten Deutschen, die jetzt nur nicht in einer Schamkultur aufgewachsen sind, ein komischer Gedanke. Ja? Und für Menschen, die aus anderen Kulturen kommen, wo dieser Schamaspekt noch viel höher steht, ist es wahrscheinlich noch viel schwieriger. Zum Beispiel in Bochum, als ich da gearbeitet habe, 2006 bis Ende 2009, da waren zum Teil auch Sinti-Geschwister in der Gemeinde. Und da musste ich sehr genau aufpassen, wie ich solche Themen anspreche, weil ich die sonst alle vergrault hätte. Wahrscheinlich wäre ich gerade gegenüber den Frauen noch nicht mal derjenige gewesen, der es hätte sagen dürfen. Es hätte eine Frau machen müssen. Ja? Deswegen war ich da immer sehr vorsichtig, wie ich mit solchen Themen da umgehe. Aber jetzt sind wir heute hier in der Gemeinde und deswegen reden wir da mal einfach drüber. Ne? So, okay. Und es geht dem Paulus darum, sich vom Heiligen Geist erfüllen zu lassen, jeden Bereich des Lebens, in dem eigenen Umgang mit der Körperlichkeit und auch mit Sexualität. Das ist die Zielrichtung, wo Paulus hin will. Wo Paulus in all seinen Briefen immer wieder hin will, sich von dem helfenden und heiligenden Heiligen Geist erfüllen zu lassen. Wie gehen wir damit um für uns? Ist das relevant für uns? Ich habe festgestellt, und je länger ich den Korintherbrief immer mal wieder lese, stelle ich das auch immer mehr fest, dass unsere Zeit mit der Situation in Korinth sehr viel zu tun hat. Dass das nicht so weit weg ist. Die haben andere Kleider getragen, die hatten andere Frisuren, die hatten kein Handy. Aber das ist nicht alles so entscheidend, sondern was die Konstitution der Menschen anging und die gesellschaftliche und moralische Situation dieser Stadt und auch der Gemeinde, das hat sehr viel mit unserer Zeit heute zu tun. Und von daher bin ich fest davon überzeugt, dass dieser Brief uns Christen heute was zu sagen hat und auch zu diesem Thema etwas sagen kann. Ja. Und selbst wenn diese Stadt anders wäre, dann müssten wir vielleicht ein bisschen Übersetzungsarbeit leisten, aber Gottes Gedanken veralten nicht. Ja. Gottes ewige Gedanken sind eingehüllt in kulturelle Gewänder, aber Gottes ewige Gedanken stecken da trotzdem drin. Und da können wir immer was mit anfangen. Erstes Fazit also, Gott hat unseren Körper und unsere Sexualität nach seinem Bilde erschaffen. Und das weiß auch der Paulus. Aber die Sünde in dieser Welt hat dieses Ebenbild angegriffen. Und Gott ist derjenige, der durch Jesus Christus in diese Welt reingekommen ist, um diesen Zustand zu verändern, um uns zu erneuern. Vers 11, was ich vorhin vorgelesen habe. Ja. Aber wir sehen auch, dass er gegen einen falschen, vergötternden oder destruktiven Umgang mit unserem Körper und unserer Sexualität ist. So, jetzt nochmal mehr in unsere Zeit rein. Was heißt das für uns heute? Und hier gebe ich im Wesentlichen mal eine Zustandsbeschreibung, wo wir so gerade unterwegs sind. Und ich habe da zurückgegriffen auf ein Buch von Matthias Hawkes. Mancher kennt ihn vielleicht. Der ist einer der führenden Zukunftsforscher in unserem Land, schreibt immer mal wieder irgendwelche Bücher. Und auf eines dieser Bücher habe ich mich da bezogen, was bestimmte Formulierungen mal angeht, weil er das auch sehr kompakt hingekriegt hat. So, ich trenne jetzt mal Körperlichkeit und Sexualität, weil das nochmal zwei unterschiedliche Beschreibungen sind, und gebe mal einen kurzen Abriss. So, früher war unser Körper eine Industriemaschine. Unser Körper war dazu da, gerade industrielle Revolution und so weiter, der musste funktionieren, damit da was geschafft werden kann. Ja? Und auch die Sexualität diente vorrangig der Fortpflanzung. So, und dann kommen wir in die 60er Jahre hinein, 68er etc., wo der Körper auf einmal zu einem politischen Mittel wird. Ja? Und zu einem Ausdruck des Protestes, was dann aber auch in einem destruktiven Umgang sich zunächst mal geäußert hat. Sex, Drugs, Rock'n'Roll, also ich mag Rock'n'Roll, deswegen muss ich den Rest jetzt nicht so mit den Drugs und so lieben, ne? Oder auch wie da Sexualität gelebt wurde. Aber das ist die Art und Weise, wie damit umgegangen wurde. Ja, freizügig auf der einen Seite, aber auch destruktiv. Ja, ein politischer Ausdruck der Rebellion gegen das, was vorher abgelaufen ist. Und dann mit den 70er Jahren beginnt das, was man eine Ästhetisierung nennt. Wo es darum ging, schön zu sein, ja, einen schönen Körper zu haben. Manche werden sich vielleicht noch daran erinnern, manche waren noch gar nicht geboren. Die erst später geboren worden sind, erleben heute die Auswirkungen davon. Genau. Heute ist es so, dass wir eigentlich in einer Zeit der Körperlosigkeit leben. Ja? Wir leben virtuell. Wir kommunizieren virtuell, wir sind im Internet unterwegs, wir gucken uns alles Mögliche im Internet an. Aber der 1-zu-1-Kontakt hat doch sehr stark abgenommen. Allein wenn ich mir angucke, wie ich meine Freizeit früher verbracht habe, als Kind, als Jugendlicher, ich war laufend draußen. Und ich fand Kinder, die um 15, 16 Uhr am Computer sitzen, C64 kam damals raus so, die fand ich asozial und gestört. Das sage ich echt. Es war so. Ich habe auch erst als 1998 habe ich meinen ersten richtigen Computer gehabt. So, das ist meine Generation. Und die Leute, die wirklich einen C64 hatten, die waren echt in der Minderheit. Und der Rest, der hat sich miteinander beschäftigt. Aber heute leben wir mehr oder weniger in einer Zeit der Körperlosigkeit. Und diese Körperlosigkeit wird aber gespiegelt von einem echten Körperkult auf der anderen Seite, wo es darum ging, die letzte Bastion der Selbstverwirklichung, wo ich Kontrolle darüber habe, wo ich was machen kann, um da echt alles rauszuholen. Ja? Die letzte Bastion des Individualismus, wie das jemand genannt hat. Ein tiefes Bedürfnis nach Körperlichkeit, eben weil so viel Körperlosigkeit da ist. Und auch nach Ganzheitlichkeit. So. Das heißt, wir leben jetzt in einer Situation, wo der Wunsch nach körperlichem Wohlsein ganz weit oben steht. Und das sagt nicht nur der Matthias Hawkes, sondern wenn man mal mit Menschen auf der Straße spricht, was aus ihrer Sicht ganz wichtig für die Leute ist, dann gibt es drei Dinge. Da geht es um Beziehung, Geld und Gesundheit. Und Gesundheit ganz weit oben. Ja, so der Zustand des eigenen Körpers. Das Ganze wird auch zunehmend ganzheitlich betrachtet und letzten Endes beeinflusst es unsere ganze Wirtschaft, unsere ganze Werbung und all die Geschichten. Aber es hat auch was mit unserer Weltanschauung zu tun, nämlich, wie Hawkes das so formuliert hat, ich will so werden, wie ich bin und mit mir selbst in Einklang kommen. Ich will so werden, wie ich bin und mit mir selbst in Einklang kommen. Dahinter steht dieses Lebensgefühl von Wellness, ja, Ganzheitlichkeit. Ich bin ich. Es ist gut, also man selbst zu sein. Ja. Ich will das aber auch alles gar nicht kommentieren, das habe ich mir vorgenommen, ich muss da echt vorsichtig sein. Ich wollte das einfach mal nur neutral vorstellen. Ja. Das heißt, unser Umgang mit dem Körper ist ein Ausdruck unserer Individualkultur, ist ein Ausdruck davon, dass es um Selbstverwirklichung geht. Ja. Das ist das, was sich abspielt in unserer Gesellschaft. Es hat also nicht nur was mit ich fühle mich halt besser zu tun. Es hat auch nicht nur was mit Werbung zu tun, sondern dahinter steht eine Weltanschauung auch, ja, die wir alle mehr oder weniger mitgeprägt haben, die aber auch durch viele andere Einflüsse mitgeprägt wird. So, jetzt gucken wir uns mal die Situation der Sexualität an. Das war gerade mehr so dieser Aspekt Körperlichkeit. Das kann man nicht beides so ganz voneinander trennen, aber trotzdem gibt es da nochmal was Spezielles. Früher war es so, gerade im industriellen Zeitalter, also angefangen mit industrieller Revolution, da ging es um eine bürgerliche Sexualmoral, wo es darum ging, dass du etwas darfst oder nicht darfst. Ja, fertig. Und was man darf und was man nicht darf, das war offiziell festgelegt. Das muss man auch nicht immer mit dem christlichen Glauben in Verbindung bringen. So, das wird zwar meistens so gemacht, weil auch die Kirche zu diesem selben Zeitpunkt noch eine echte Instanz war, zwar schon auf dem absteigenden Ast, aber schon noch eine echte Instanz, aber eigentlich könnte man beides auch ein bisschen voneinander trennen. Ja. Heute sind wir aber weiter, wir leben auch nicht mehr im industriellen Zeitalter, sondern wir leben in einem ganz anderen Zeitalter. Ja. Postmodernen Stichwort hier, Vortrag von Christoph vor 2 Jahren oder so, nochmal reinhören zum Nachlesen, als Hausaufgabe für zu Hause. Heute gibt es im Bereich der Sexualität sozusagen 2 Grundregeln. Ich fand das sehr schön auf den Punkt gebracht. Und diese 2 Grundregeln hat jetzt nicht nur dieser Hawkes, sondern machen wohl auch andere, zusammengefasst unter dem Stichwort Neosex. Und die erste Grundregel lautet, alles ist erlaubt. Alles. Mich hat es erinnert an diesen Satz aus dem 1. Korintherbrief, wo drin steht, alles ist erlaubt. Und wo Paulus dann antwortet. Und Paulus antwortet ja echt intelligent. Ja, er sagt ja nicht, du hast ja wohl nicht alle Tassen im Schrank, sondern Paulus antwortet, aber nicht alles ist nützlich. Oder ich will mich von nichts beherrschen lassen. Ist ja echt weise. Ja. So, also erste Grundregel, alles ist erlaubt. Und zweite, da kommt unser demokratisches Verständnis mit rein, jede sexuelle Handlung muss auf der Basis von Übereinstimmung stattfinden. Also da, wo es keine Übereinstimmung stattfindet, und es dann eher so in einseitige Gewalt und so übergeht, das ist nicht erlaubt. Ja, das ist die Grenze. Aber ansonsten ist das, was eigentlich heute auf der Ebene der sexualen Moral vermittelt wird und was auch propagiert wird, in unterschiedlichster Art und Weise, da geht es darum zu postulieren, alles ist erlaubt, wenn beide oder alle drei oder alle vier damit einverstanden sind. Ja? Man muss halt damit einverstanden sein. Es muss gefragt werden. Darf ich das? Ist das okay? Ja, man holt einen Tee raus und spricht erstmal drüber. Den konnte ich mir jetzt nicht kneifen. Folge, und die eine Folge finde ich gar nicht schlecht, es wird viel mehr über Sexualität geredet. Ja, was meines Erachtens besser ist, als wenn man irgendwie komisch, heuchlerisch, doppelmoralmäßig durch die Gegend läuft und nicht mit dem klarkommt, was da unterm Deckel so stattfindet. Ja? Also es wird mehr über Sexualität geredet als früher, aber es gibt auch unterschiedlichste Arten von sexuellen Beziehungen und Lebensformen, dauerhaft wie nicht dauerhaft. Um das mal auf den Punkt zu bringen, Neosex ist Sex, und das ist ein Zitat, Neosex ist Sex im soft-individualistischen Zeitalter. Verspielt, spaßorientiert, das allzu ernsthafte vermeidend, penetrationsunwillig, Verhandlungssex mit Vorbehalten und dem Willen, sich selbst und seinen Körper durch andere zu spüren. Ja. Und an der Stelle kommt jetzt zum Tragen, was ich in der Einleitung gesagt habe. Ich habe nicht vor, alle Fragen zu beantworten, sondern ich will auf einen Punkt hinaus. Und zu diesem einen Punkt gehört dieser dazu, nämlich Römer 12, Vers 1 bis 2. Und wer eine Bibel dabei hat, kann das mal aufschlagen. Da steht, ich ermahne euch nun, ihr Brüder. Diese zwei Worte muss ich gerade auch kurz erklären. Das Wort ermahnen im Griechischen hat etwas, ich habe das schon so oft erklärt, aber ich sage es immer wieder, weil es in unseren Köpfen drin ist. Das ist so, wie wenn jemand auf ein krankes Pferd einredet. Ja, und eine Mutter mit brennendem Herzen ihr Kind versucht davon abzuhalten, irgendetwas Falsches zu tun oder bitteschön das Richtige zu tun. Ja. Das steckt da eigentlich hinter. Ich fordere euch heraus. Ja. Und wenn da steht, ihr Brüder, dann heißt es in der Übersetzung oder in der Bedeutung eigentlich auch, ihr Geschwister. Ja. Wenn das im Griechischen im Plural steht. Ich ermahne euch nun, ihr Brüder, angesichts der Barmherzigkeit Gottes. Nicht, weil Gott so streng ist, sondern angesichts der Barmherzigkeit Gottes fordere ich euch heraus und ermutige euch, dass ihr eure Leiber, euer ganzes Leben, darbringt als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer. Das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Nicht nur der morgens um 10 Uhr bis 11:45 Uhr, wenn wir den pünktlich aufhören. Das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Und passt euch nicht diesem Weltlauf an, sondern lasst euch in eurem Wesen verwandeln durch die Erneuerung eures Sinnes, damit ihr prüfen könnt, was der gute und wohlgefällige und vollkommene Wille Gottes ist. Ist das nicht stark? Ich finde es stark. Ja. Paulus richtet uns aus auf die Barmherzigkeit Gottes und bittet uns dann mal darüber nachzudenken, was Gott denn so will in unserem Leben. Was Paulus nicht macht, ist, dass er sagt, ihr kennt doch Regel 1, Regel 2, Regel 3, wie ihr mit eurem Körper und eurer Sexualität umgeht. Also macht es doch einfach. Ich ermahne euch angesichts der Barmherzigkeit Gottes, angesichts alles dessen, was Gott für euch getan hat, lasst euch prägen von ihm. Lasst euch verändern von ihm. Lasst eure Herzen erfüllen mit dem, wie Gott ist, was Gott kann. Das ist das, was Paulus hier den Römern schreibt. Und wenn wir das tun, dann werden wir in die Lage versetzt, darüber nachzudenken, was ist Gottes Wille für uns, für mein Leben? Was will er in meinem Leben tun, im Bereich meiner Körperlichkeit, im Bereich meiner Sexualität? Und da stehen wir nun. Ja? Da stehen wir nun, jeder für sich alleine, nicht nur der Nachbar, sondern jeder von uns, ich alleine, mit dem, wie ich bin, mit meinen Gedanken, die ich habe, mit meinen Prägungen, mit meinen Gewohnheiten und so weiter, da stehe erstmal ich. Und dann habe ich den Zeitgeist, wie ich ihn gerade hier beschrieben habe, daneben. Ich mache jetzt mal ein kleines Dreieck, ja, wird ein bisschen schwierig mit der Treppe hier. Da bin ich mit dem, was mich ausmacht, da, wo ich gerade stehe, nicht wie ich sein sollte, sein möchte oder was auch immer, sondern wie ich bin. Hier ist der Zeitgeist, was ja auch ein bisschen manchmal was mit Druck und Erwartung zu tun hat, je nachdem, wie man da unterwegs ist. Und hier ist Gott und sein Wort. Und ich stehe sozusagen in Beziehung zu beiden. Ja? Und Gott steht auch in Beziehung, sowohl zu unserer Kultur als auch zu mir. Was ist jetzt meine Verantwortung? Meine Verantwortung ist, Gott zu suchen, seine Barmherzigkeit auf mich wirken zu lassen und zu prüfen, was der Wille Gottes ist. Ist das, was der Zeitgeist mir sagt, das, was Gott sagt? Ist das, was ich aus der Bibel heraus verstehe, das, was Gott sagt? Ja, was prägt mein Leben? Was darf in mein Leben hineinreden? Was darf letzten Endes mich täuschen? Hinzu kommt die Schwierigkeit, die kennt jeder von uns, dass wir das manchmal nicht so genau wissen. Wer spricht denn da gerade? Spricht da der Zeitgeist verkleidet in ein religiöses Gewand? Ja? Und es passiert? Oder spricht da wirklich Gott? Ja? Also, ich habe manchmal die Schwierigkeit, dass ich das nicht sofort immer auseinander dividieren kann und es braucht manchmal Zeit. Wie gehen wir damit um? Ich glaube, und jetzt komme ich zu dem wichtigsten Punkt. Das Wichtigste ist, dass wir lernen, loszulassen und uns lieben zu lassen, selbst wenn wir nicht alle Antworten haben. Es wird uns bis an unser Lebensende so gehen, dass wir nicht alle Antworten haben. Zumindest nicht immer sofort, wenn wir es gerne hätten. Ja? Also mir geht es so, ich muss da ganz ehrlich bekennen, ich hätte, wenn ich eine Frage habe, gerne die Antwort schon vorher. Ja, und wenn ich die Antwort nicht eine Minute später habe, dann werde ich echt ungeduldig. Dann werde ich zappelig. Aber Gott geht es nicht darum, uns nur eine Antwort zu geben und zu sagen, was richtig oder was falsch ist. Das ist übrigens ein Problem des Sündenfalls. Baum der Erkenntnis, Gutes, Böses und so weiter. Ne? Nur mal kurz zusammengefasst, Fußnote, Ende. Das ist ein Problem, was uns nicht wirklich weiterhilft. Zu wissen, was gut und was richtig, was falsch und was richtig ist, hat noch keinem Menschen weitergeholfen. Deswegen ist Jesus Mensch geworden. Jesus ist Mensch geworden, weil wir oft wissen, was falsch und was richtig ist, es aber nicht tun. Römer 7. Und er will uns helfen, in das Bild hineinverwandelt zu werden, das Gott für uns geplant hat. Und das ist eine ganz andere Nummer, wo es gar nicht nur um die Frage geht, was falsch und was richtig ist, sondern Gott ähnlich zu werden, seinem Bilde ähnlich zu werden, seinen Geist in uns zu haben. Ja? Und dieses Ziel haben wir nicht erreicht an dem Punkt, wo wir Jesus unser Leben gegeben haben und uns bekehrt haben. Das ist ein lebenslanger Prozess, den wir aber durch unsere Bereitschaft am Laufen halten können. Ja? Und deswegen betone ich auch nur diesen Punkt. Lukas 9, Vers 24. Denn wer sein Leben retten will, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben verliert um meinetwillen, der wird es retten. Ich lese nochmal. Lukas 9, Vers 24. Denn wer sein Leben retten will, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben verliert um meinetwillen, der wird es retten. Die Wahrheit, die in diesem Bibelvers drinsteckt, ist grundlegend für alles, was in unserem Christsein passieren kann. Für das, was wir glauben können oder nicht glauben können, für die Bereiche, wo wir in unserem Leben Veränderungen erfahren oder nicht, oder wo wir auch Antworten kriegen von Gott oder nicht. Ja? Wenn nämlich in unserem Herzen nicht die Bereitschaft ist, etwas loszulassen, dann kann Gott auf uns einreden wie auf einen kranken Gaul. Das bringt nichts. Und es gibt ein Prinzip, was wir in der Bibel finden, was in Sprüchen oft betont wird, im Psalm 25, glaube ich, finden wir es auch, dass Gott ein ehrfürchtiges Herz mit seiner Weisheit beschenkt. Und jemand, der ihn ehrt und fürchtet, also dem es ganz wichtig ist, wirklich Gottes Willen zu tun, dass er diesen Menschen in seinen Kreis mit hineinziehen wird, wie ein Freund, und ihm erklären wird, was er so drauf hat und was er machen kann und machen will. Ja? Das heißt, das, was in diesem Bibelvers drinsteckt, ist das A und O der Nachfolge. Kreuz auf Erstehung, klar. Ne? Aber auf meiner Seite ist das mein A und O. Ich habe so oft erlebt, ich erlaube mir einfach jetzt, mich nicht so ganz an die Zeit zu halten. Ich habe das eigentlich viel kürzer formuliert in meinem Konzept. Aber es ist mir einfach wichtig. Ich habe das oft erlebt, dass ich von Gott irgendwas wollte, entweder eine Antwort oder eine Veränderung in meinem Leben oder was auch immer, und es ist nicht passiert. Und manche Sachen davon gingen über Jahre. Ich rede da nicht davon, dass da irgendwas zwei Wochen oder zwei Tage nicht passiert ist, sondern an manchen Baustellen habe ich Jahre gearbeitet. Ich. Ja, natürlich sehr fromm, aber es war letzten Endes ich. Und vieles von dem, was ich da gemacht habe, war grundsätzlich auch nicht falsch. Aber wo Gott mich oft hinbringen musste, es war ein Punkt, wo es entweder darum ging zu glauben, dass er das wirklich in meinem Leben machen kann, dass ich darin ruhen kann und sagen kann, ja Papa, ich lasse dich das auch machen. Ja, entweder das, oder dass ich bereit sein musste, das, was ich verändert haben wollte, wirklich loszulassen. An der Stelle, und jetzt rede ich von mir, weil ich das euch nicht unterstellen will, an der Stelle habe ich festgestellt, dass ich dazu neige, ich als Speziesmensch, dass mein Herz nicht immer alles preisgibt, was da drin ist. Ja, und in Jeremia 17, glaube ich, ist es, lesen wir auch, dass unser Herz wie ein Labyrinth ist, wo die Dinge nicht immer so klar sind, nicht immer so offensichtlich sind. Ja? Und wo ich manchmal gemerkt habe, ich mache mir selbst was vor. Ich täusche mich selber. Ich verstehe mich gar nicht selber. Ja? Da sind Dinge in meinem Herzen, die fühle ich vielleicht, aber ich könnte sie nicht auf den Punkt bringen. Ich habe gestern noch einen so einen Moment gehabt, den ich jetzt nicht genau erkläre, weil ich damit eigentlich noch gar nicht durch bin. Ich habe gestern noch so einen Punkt gehabt, wo mir aufgefallen ist, was mich in bestimmten Situationen innerlich reserviert macht, mich in so eine Verteidigungssituation hineinbringt. Und es ist mir in einem ganz bestimmten Moment aufgefallen. Und das, worum es da ging, das ist schon 40 Jahre alt. Aber ich habe das nicht mit dieser Reaktion in mir in Verbindung gebracht. Und ich habe gedacht, alter Verwalter, das Leben könnte so einfach sein, wenn man alles auf den Tisch ausgebreitet hätte und sagt, Gott, mach mal Tabula Rasa und alles neu und fertig. Aber Gott sucht Beziehung zu uns. Gott sucht Beziehung und will mit uns Schritt für Schritt für Schritt unser Herz erneuern. Das ist das, was er auf dem Herzen hat. Ihm geht es nicht darum, dass wir verstanden haben, was richtig und was falsch ist, sondern dass unser Herz erneuert wird. Ja, dass wir wirklich Veränderungen in unserem Leben erleben und ihn als einen Gott sehen, der, selbst wenn er uns verändert und uns Dinge wegnimmt, dass er uns was Besseres gibt und dass er lächelt über uns und in unser Herz hineinlächelt. Ja? Denn wer bereit ist, sein Leben loszulassen an Gott, nicht an irgendwen, sondern an Gott, an Jesus, der für uns alles gegeben hat, der wird das Leben gewinnen. Der wird von Gott etwas Besseres bekommen als das, was er losgelassen hat. Das ist Gottes Prinzip, da lässt Gott sich auch nicht lumpen. Ja, ja, viele Menschen, die irgendwie auch schlechte Erfahrungen mit Christsein gehabt haben, und ich gehörte ja auch dazu, die sagen einem immer was anderes, dass das eh alles verlorene Liebesmüh ist. Aber was ich in der Bibel lese und was ich selber erlebe seit einigen Jahren ist, dass Gott immer was Besseres gibt als das, was wir loslassen. Gott will uns Gott will uns zu Gewinnern machen. Und das meine ich jetzt nicht so menschlich gesehen, sondern in seinem Sinne als Gewinner. Wo Freiheit wirklich Freiheit ist, wo Leben wirklich sich auch wie Leben anfühlt und nicht so ein kurzfristiges Ding ist. Ja? Es gibt psychologische Untersuchungen, das habe ich in einem Buch über Gewissensbildung gelesen, die besagen, dass tiefergreifende Veränderungen über 700 Versuche benötigen, um überhaupt irgendwie sichtbar zu werden, um eine Veränderung herbeizuführen. Also da gibt es so psychologische Untersuchungen. Wer da was Genaueres wissen will, müsste ich nochmal genau nachgucken, wo das jetzt gewesen ist. Aber ich fand es interessant, wie veränderungsresistent wir Menschen sind. Ja? Also ohne äußere Einflüsse, rein menschlich betrachtet, Statistik und was Tests so hergeben, 700 Versuche, um etwas Neues zu lernen. Was uns als Menschen angeht. Und an der Stelle glaube ich, frage ich mich, was ist denn nötig, damit das passieren kann? Der Autor des Buches, in dem ich von diesem Test gelesen habe, der meinte, er geht davon aus, dass wenn der Heilige Geist dann mithilft, könnte es schneller gehen. Das macht Mut, finde ich. Ja? Und das ist die Qualität des Heiligen Geistes, das ist die Qualität Gottes. Er will uns erlösen, er will uns verändern, aber trotzdem braucht es auch Geduld. Und an der Stelle einfach mal dieser Aspekt so, wir brauchen da eine Grundsatzentscheidung. Es geht nicht darum zu wissen, was richtig oder was falsch ist. Das ist schon wichtig. Ja? Es hilft enorm. Aber es ist nicht der letzte Punkt, sondern wir brauchen diese Grundsatzentscheidung. Ich will loslassen. Und was ich uns raten möchte, und ich mache das für mich selber auch, sonst würde ich euch das jetzt nicht sagen, ist zu gucken, was ist der nächste Schritt für mein Leben? Und um es auf den Punkt zu bringen, ich glaube, es ist wichtig, Gott zu suchen, sich selbst zu reflektieren und den Umgang mit anderen Menschen zu reflektieren im Hinblick auf dieses Thema Umgang mit Körperlichkeit und Sexualität. Und die Art und Weise, wie man das machen kann, ist folgendermaßen. Nimm dir einen Bibelvers, so wie ich ihn gerade zitiert habe, entweder dieses, wer sein Leben verliert, der wird es gewinnen und so weiter, oder andere. Es gibt aus dem Galaterbrief, nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir. Oder den Vers hier aus dem 1. Korinther 6 oder einen anderen Vers, der noch viel positiver formuliert ist. Schaff in mir, was wohlgefällig ist vor dir. Das ist ein herrlicher Bibelvers. Über diesen Bibelvers kannst du 6 Monate lang beten und meditieren. Und wenn ich sage 6 Monate, dann meine ich das nicht als Scherz. Sondern wenn wir wirklich Jesus ähnlicher werden wollen, im Bereich Körperlichkeit, Sexualität, und da ich weiß, dass wir alle da im selben Boot sitzen, ja, jeder von uns hat irgendwie damit zu tun. Jeder von euch hat einen Körper, jeder von euch hat eine Sexualität. Und da spielt sich was ab. Und wenn wir da Gottes Liebe drin erleben wollen, Gottes Frieden, seine Gedanken, seinen Willen, dann ist es nötig, dass wir dem Raum geben. Ja, weil Gott sich etwas richtig Gutes dabei gedacht hat. Weil er da einen Schatz reingelegt hat, der für uns als Menschen total wichtig ist. Und ich möchte uns ermutigen und bitten, irgendeinen Bibelvers in dieser Richtung mal auszusuchen und wirklich lange, wochenlang und auch zeitlich immer wieder mal länger darüber nachzudenken, zu beten, manchmal einfach nur vielleicht mal 10 Minuten da zu sitzen und in gewissen Abständen diesen Bibelvers zu wiederholen. Das hört sich ziemlich Banane an, aber das hat eine Wirkung. Ja? Weil das uns füllt. Wir füllen uns mit so viel Schrott am Tag, aber so können wir unser Leben mit Gottes Wort füllen. Ja? Und dann lade immer wieder Gottes Liebe in dein Leben ein, in deine Sexualität, in deinen Körper. Gott lächelt. Der hat was Gutes vor. Und wenn ich das zusammenfassen soll, worum es geht, dann geht es darum, dass Gott uns alle da abholt, wo wir stehen, in unserem Umgang mit Körperlichkeit und Sexualität. Aber wenn er uns da abholt, wo wir stehen, dann nimmt er uns mit auf eine Reise. Er nimmt uns an die Hand. Er trägt uns, um uns mehr und mehr in das zu verwandeln, was Jesus ist, sein Sohn. Ja, das Ziel ist, Jesus ähnlicher zu werden. Und unsere wichtigsten Schritte auf dieser Reise ist die Bereitschaft, etwas loszulassen und uns immer wieder von ihm tragen zu lassen und lieben zu lassen. Das ist der nächste Schritt. Vater, ich möchte dich jetzt bitten, dass du uns mit deiner Wahrheit, mit deiner Liebe und mit deiner Kraft füllst. Danke, dass du uns echt lieb hast. dass du uns da abholst, wo wir stehen, dass du genau weißt, wo wir stehen. Und du weißt noch viel mehr als uns, über uns, als wir selber über uns. Danke, Herr, dass du für uns bist, um uns dahin zu bringen, wo du uns hinhaben willst. Ich bitte dich so um die Hilfe deines Geistes. Amen.